New York, 8. Dezember 1980. Kurz vor 17 Uhr, es ist bereits dunkel. An der Upper West Side sind die Straßenlaternen gerade angegangen. Erleuchten den Bürgersteig vor dem Dakota Building, diesem massiven, wie eine Festung wirkenden, weltberühmten Luxus-Apartment-Haus der Superreichen. Neben dem Eingang, etwas im Schatten, an die Wand gedrückt, steht ein Mann. Unscheinbar, ruhig. In der Hand hält er eine Schallplatte. Double Fantasy, das gerade erschienene neue Album von John Lennon, dem Ex-Beatle, dem vielleicht berühmtesten Bewohner des Dakota. Der Mann steht hier schon seit Stunden. Jetzt hält ein schwarzer Wagen vor dem Gebäude und dann öffnet sich die Tür des Dakota. John Lennon tritt nach draußen, zusammen mit seiner Frau Yoko Ono. Lennon wirkt entspannt, fast gelöst. Nach Jahren des Rückzugs ist er wieder da, wieder Musiker, wieder sichtbar. Der Mann tritt auf ihn zu und hält ihm die Platte und einen Stift hin. Lennon bleibt stehen, lächelt und unterschreibt auf dem Album. Gibt es dem Mann zurück und fragt ihn sogar noch:
Can I do anything else for you?
Der Mann antwortet nicht viel, er schaut ihn nur an. Ein Fotograf hält diesen Moment fest. Ein Fan bekommt ein Autogramm von seinem Idol. Nichts daran wirkt ungewöhnlich, außer einer Sache. Der Mann, der sich hier ein Autogramm von John Lennon geben ließ, wird ihn wenige Stunden später erschießen.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, ich bin Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Musik im Fall von John Lennon, einem der berühmtesten Musiker der Welt. Erschossen am 8. Dezember 1980 vor seinem Wohnhaus in New York von Mark David Chapman. Chapman war kein Auftragskiller oder politischer Extremist, kein Räuber oder Dieb, sondern früher ein glühender Lennon-Fan. Und genau das macht diesen Fall bis heute so verstörend. John Lennon wurde von einem Mann erschossen, der ihn jahrelang verehrt hatte, bis er irgendwann glaubte, John Lennon habe ihn enttäuscht. Es geht also um einen Menschen, der sich so sehr in einem Idol verlor, dass er irgendwann nicht mehr zwischen dem echten John Lennon und seiner eigenen Vorstellung von ihm unterscheiden konnte. Der Mord an John Lennon liegt fast 50 Jahre zurück, ist aber eine erstaunlich moderne Geschichte über Projektion, parasoziale Nähe, enttäuschte Erwartungen und Menschen, die öffentliche Figuren irgendwann nicht mehr als Menschen sehen, sondern als Symbole, als moralische Figuren oder sogar als Lösung für das eigene Leben. Wir rekonstruieren deshalb heute nicht nur die letzten Stunden vor den Schüssen vor dem Dakota Building, sondern auch den Weg dorthin. Wir schauen auf John Lennon, den Musiker, den Mythos, den Menschen hinter der Ikone und wir schauen vor allem auf Mark David Chapman, auf seine Einsamkeit, seine Suche nach Bedeutung und darauf, wie aus Bewunderung irgendwann Wut wurde. Um zu verstehen, warum ein Fan irgendwann glaubte, von John Lennon enttäuscht worden zu sein, müssen wir zuerst verstehen, welches Bild Lennon überhaupt verkörperte. Für Millionen Menschen war er mehr als nur ein Musiker, als ein Sänger oder Songwriter. Lennon war Sprachrohr einer ganzen Generation, in der viele sich von ihm verstanden fühlten.
John, what do you think of the young people today?
John, was denkst du über die jungen Menschen heute? Ich glaube, sie sind das Großartigste überhaupt. Das ist eigentlich das Einzige, was mich davon abhält, komplett depressiv zu werden, wegen all der Bomben, des Tötens. Das Einzige, was mir überhaupt Hoffnung gibt, ist zu sehen, wie cool die Jugendlichen heute sind und wie viel cooler die Generation nach uns sogar noch ist, als wir es damals waren. Und wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann dort.
Das ist genau dieses Bild, Lennon als jemand, der nicht nur über Jugend sprach, sondern ihr Hoffnung zuschrieb. Lennon war Friedensaktivist, Teil einer Gegenkultur und für viele eine moralische Instanz, die für Werte stand, Orientierung gab, weil er in seinen Songs Haltung zeigte, Sehnsüchte formulierte, politische Träume bündelte und Hoffnung auf eine bessere Welt vermittelte. Und dazu war er auch noch Superstar und Ex-Beatle. Und das alles in Kombination machte John Lennon in der Vorstellung vieler irgendwann größer, als ein normaler Mensch eigentlich sein kann. Und genau da beginnt das Problem dieses Falls. Denn je größer ein Mensch im Blick anderer wird, desto weniger darf er noch Mensch sein. Aber genau das war die Ikone John Lennon natürlich vor allem, ein Mensch, durch und durch, der öffentlich anders wirkte, als er privat war. Mit vielen Vorzügen. Lennon war witzig, brillant, cool, aber auch mit Widersprüchen. Er wirkte nach außen hart, war aber eigentlich extrem verletzlich, erklärt hier sein langjähriger Weggefährte und Freund Paul McCartney.
John war nicht hart. John war der sanfteste Mensch, den ich je getroffen habe. John war wie ein Baby, ein wunderbares kleines Baby. Aber sobald er nach außen auftrat, war das seine Fassade. John hatte eine der größten Fassaden überhaupt.
Das ist wichtig, weil es zeigt, Lennon spielte selbst mit Rollen, mit Fassaden, mit einem öffentlichen Bild von sich. Und trotzdem blieb er dahinter ein verletzlicher Mensch, war mal warm und mitfühlend und dann wieder unnahbar. Er predigte Frieden, konnte gleichzeitig aber auch jähzornig und extrem verletzend sein. Kurzum, Lennon war kein Heiliger, sondern ein Mensch mit allem, was dazugehört. Und genau diese Spannung zwischen Ikone und Mensch wird später für Mark David Chapman unerträglich. Mark David Chapman wird 1955 in Fort Worth in Texas geboren, mitten im konservativ geprägten Süden der USA, in einer Welt, in der Religion und christliche Werte eine ziemlich große Rolle spielen. Er wächst in schwierigen familiären Verhältnissen auf, als stiller, unsicherer Junge, der früh Probleme hat, Anschluss zu finden, Selbstwert zu entwickeln, seinen Platz in der Welt zu finden. Später beschreibt er eine Kindheit voller Angst, Einsamkeit und Fantasiewelten, in die er sich immer häufiger zurückzieht. Als Teenager driftet er immer weiter ab, kämpft mit psychischen Problemen, mit Drogen und schließlich schließt er sich evangelikalen Born-Again-Christians an. Bei Larry King erklärt er das später.
Mit 16 wurde ich Christ, Larry. Ein wirklich ehrlicher Versuch, mit Gott zu leben. Im Laufe meines Lebens habe ich immer wieder mit verschiedenen Dingen gekämpft. Wie wir alle. Und in diesen Zeiten wandte ich mich an den Herrn.
Wie Millionen anderer Jugendlicher seiner Generation verehrt Chapman die Beatles, seit sie 1964 auch in den USA zur Sensation werden. Zuerst fasziniert ihn die Musik, aber bald werden sie etwas Größeres. Werden Orientierung, Halt und auch Identität. Und besonders John Lennon wird für Chapman irgendwann mehr als nur ein Musiker. Denn er wirkt auf ihn wie jemand, der Antworten hat. Haltung zeigt, versteht, wie kaputt die Welt sein kann. Aber je stärker Chapman Lennon idealisiert, desto stärker beginnt er später irgendwann auch ihn moralisch zu beurteilen. Den ersten großen Bruch erlebt Chapman 1966, als Lennon einem Interview feststellt, die Beatles seien inzwischen populärer als Jesus. Ein Satz, den Lennon nicht als arrogante Selbstüberhöhung meinte, sondern als Beobachtung. Darüber, welche Anziehungskraft die Popmusik auf Teenager mittlerweile hat. Aber er löst damit weltweite Empörung aus. Konservative Christen verbrennen Beatles-Platten. Radiosender boykottieren ihre Musik. Und für Chapman sorgt der Satz für einen ersten Riss im Bild seines Idols. Denn wenn Lennon für Haltung steht, für Wahrheit, für Frieden, für eine bessere Welt, dann beginnt Chapman irgendwann, ihn genau daran auch zu messen. Und plötzlich fallen ihm vor allem die Widersprüche auf. Lennon singt Imagine No Possessions, lebt aber als Millionär im Dakota Building. Lennon spricht von Frieden, wirkt aber in Interviews oftmals scharf, spöttisch, verletzend. Lennon predigt Liebe, aber sein eigenes Leben ist voller Brüche, voller Trennungen, Affären, Wut, innerer Unruhe. All das könnte man menschlich nennen. Chapman aber nennt es irgendwann falsch, verlogen oder auf Englisch phony. John Lennon ist für Chapman nicht mehr der Mensch, den er einmal verehrt hat, sondern wird für ihn immer mehr zum Schwindler, zum Verräter. An einem Bild, das Chapman selbst von ihm erschaffen hat. Und gleichzeitig wächst in Chapman selbst etwas anderes weiter. Das Gefühl, selbst bedeutungslos zu sein, unsichtbar. Ein Zustand, aus dem er ausbrechen will. Und genau hier beginnt sich jetzt etwas ganz Gefährliches zu verbinden. Chapmans Wut auf Lennon und sein eigener Wunsch, endlich Bedeutung zu bekommen. Jahre später beschreibt Chapman bei Larry King, wie stark für ihn Nähe zu Prominenten mit dem Gefühl verbunden war, selbst auch wichtiger zu werden.
Menschen
fühlen sich wichtig, wenn sie einem Prominenten nahe kommen. Und danach zerfällst du wieder. Du wirst wieder zu nichts.
Fantasizing about celebrities or being with them
Das ist ein bemerkenswerter Satz, denn Chapman spricht hier über Menschen im Allgemeinen, aber eigentlich über sich selbst. Über das Gefühl, zumindest für einen kurzen Moment jemand zu sein, wenn man einem berühmten Menschen nahe kommt und danach wieder in dieselbe Leere zurückzufallen. Genau das macht diesen Fall auch so aktuell, denn die Idee, dass Menschen öffentliche Figuren benutzen, um eigene Orientierungslosigkeit, Unsicherheit oder Bedeutungslosigkeit zu kompensieren, ist heute vielleicht sogar noch größer als jemals zuvor. Und bei Chapman verbindet sich diese Leere irgendwann mit Wut, mit Enttäuschung und mit dem Gefühl, dass John Lennon ihn betrogen habe. Nicht als Mensch, sondern als Symbol. Chapman beginnt immer stärker, Lennon nicht mehr als echten Menschen wahrzunehmen, sondern nur noch als Oberfläche, als berühmtes Bild, als Projektionsfläche. Bei Larry King sagt er später:
Für mich war er nur ein Albumcover. Er existierte nicht wirklich. Ich sah in ihm nur einen zweidimensionalen Prominenten ohne echte Gefühle.
Und vielleicht steckt genau darin die eigentliche Tragik dieses Falls, dass Mark David Chapman irgendwann nicht mehr den Menschen John Lennon sah, sondern nur noch das Bild, das er selbst von ihm geschaffen hatte. Damit ist der innere Mechanismus angelegt. Chapman fühlt sich klein, Lennon wirkt riesig. Chapman sucht Bedeutung, Lennon hat sie scheinbar im Überfluss. Chapman fühlt sich betrogen von einem Mann, der gar nicht weiß, dass er für ihn diese Rolle spielt. Und in diese Leerstelle hinein rutscht dann ein Buch, das für Chapman immer wichtiger wird. Der Fänger im Roggen von J.D. Salinger. Für Millionen Leser ist es ein Roman über Jugend, Entfremdung und das Erwachsenwerden. Und den Hass auf alles Unechte. Für Chapman aber wird dieses Buch irgendwann mehr. Nicht nur Literatur, sondern Erklärung, Rechtfertigung, ja fast sowas auch wie ein Auftrag. Er identifiziert sich immer stärker mit Holden Caulfield, der Hauptfigur, und erklärt bei Larry King:
Holden war nicht gewalttätig, aber er hatte diesen gewalttätigen Gedanken, jemandem einen Revolver in den Bauch zu leeren, jemandem, der ihm Unrecht getan hatte. Er war eigentlich ein sehr sensibler Mensch und hätte wahrscheinlich nie jemanden getötet wie ich, aber das ist eben Fiktion und die Realität stand vor dem Dakota Building.
In dem Punkt weicht Chapman also von seinem literarischen Vorbild ab, aber die Parallele ist, die Hauptfigur des Romans sieht überall nur Falschheit, Phonies, und genau dieses Wort hat Chapman ja John Lennon angeklebt. Der mittlerweile nicht mehr der Künstler ist, den er einmal bewundert hat, sondern nur noch einer dieser Phonies, der entlarvt und zur Rechenschaft gezogen werden muss. Und je tiefer Chapman in diese Gedankenwelt hineingerät, desto stärker verschwimmen irgendwann Fantasie, Projektion und auch Realität. Ende der 1970er lebt Chapman auf Hawaii, arbeitet zeitweise als Sicherheitsmann, kämpft aber weiter mit psychischen Problemen, mit Depressionen, mit Wut und eben auch dieser Orientierungslosigkeit. Mehrfach denkt er sogar an Suizid. 1977 versucht er, sich das Leben zu nehmen. Gleichzeitig wächst seine Fixierung auf John Lennon immer weiter und sie wird immer widersprüchlicher. Chapman hört Lennon weiter zu, liest über ihn, verfolgt Interviews, heiratet sogar eine asiatische Frau. Chapman macht das alles nicht mehr nur aus Bewunderung allein, sondern fast wie jemand, der Beweise sammelt. Beweise dafür, dass sein früheres Idol mittlerweile ein Phony ist. Und irgendwann beginnt Chapman aus dieser Enttäuschung etwas Persönliches zu machen. John Lennon wird für ihn immer mehr zum Symbol für all das, was Chapman selbst nicht hat. Vielleicht aber so verzweifelt sucht. Erfolg, Aufmerksamkeit, Bedeutung und ein Leben, das Chapman selbst nie führen konnte und vielleicht auch könnte. Bei Larry King sagt er später:
Mark David Chapman war in seinen eigenen Augen ein Versager. Er wollte jemand Wichtiges werden.
Und genau aus dieser Mischung aus Enttäuschung, Größenfantasien, Selbsthass und obsessiver Fixierung entsteht dann ein konkreter Plan. Im Herbst 1980 beginnt Chapman, sich intensiver mit John Lennon zu beschäftigen als jemals zuvor. Lennon ist gerade wieder öffentlich präsent. Nach Jahren des Rückzugs hat er mit Double Fantasy ein neues Album veröffentlicht. Er gibt Interviews, wirkt glücklich, fast angekommen. Und ausgerechnet das macht Chapman offenbar noch wütender. Denn während Lennon zurückkehrt, zerfällt er selbst innerlich immer weiter. Im Dezember 1980 fliegt Chapman dann schließlich von Hawaii nach New York. Im Gepäck ein Revolver und Munition. Und ein Exemplar von Der Fänger im Roggen. Die Bedeutung dieses Buches für ihn haben wir schon erklärt. In seiner Vorstellung ist er die Hauptperson Holden Caulfield. Und deshalb nimmt er auch das Buch später und
signed it. Ich unterschrieb es mit für Holden Caulfield von Holden Caulfield. Und darunter schrieb ich, das ist meine Aussage. Wobei ich das Wort das besonders betonte.
Als würde er sich selbst bereits als Figur in einer Geschichte sehen. Nicht mehr als normalen Menschen, sondern als jemanden, der kurz davor steht, etwas Bedeutendes zu tun. Und genau das macht diesen Fall so verstörend, denn vieles spricht dafür, dass Chapman den Mord an Lennon irgendwann nicht mehr nur als Tat versteht, sondern als eine Art öffentliche Selbsterschaffung. Als einen Moment, der aus einem Niemand plötzlich jemanden machen sollte. Jahre später sagt er selbst bei Larry King,
er ertrug es nicht, ein Niemand zu sein.
Und vielleicht ist genau das einer der dunkelsten Gedanken dieses ganzen Falls, dass Mark David Chapman glaubte, erst durch die Zerstörung einer weltberühmten Person selbst sichtbar werden zu können. Und trotzdem ist die Tat zu diesem Zeitpunkt noch nicht unausweichlich. Chapman schwankt in diesen Tagen immer wieder, er ringt mit sich. Soll er seinen Plan wirklich in die Tat umsetzen? Bei Larry King beschreibt er, wie innerlich zerrissen er in dieser Frage gewesen ist.
Ich schwankte zwischen Selbstmord, zwischen dem Gedanken, das nächste Taxi zurück nach Hawaii zu nehmen und dem Gedanken, eine Ikone zu töten.
Larry King beschreibt er, wie innerlich zerrissen er auch in dieser Frage gewesen ist. Chapman hätte in diesen Tagen mehrfach noch umkehren können, aber er tut es nicht. Und so steht er am 8. Dezember 1980 vor dem Dakota Building.
Ich wusste, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich mein Hotelzimmer verlasse.
So erinnert er sich bei Larry King. Chapman fährt zum Dakota Building, spricht mit anderen Fans, trägt das neue Album Double Fantasy bei sich. Und während er auf Lennon wartet, liest er Fänger im Roggen, bis Lennon schließlich das Dakota verlässt.
I was very nervous and I was right in front of John Lennon there instantly and I had a black Bic pen and I said, John, would you sign my album?
Ich war sehr nervös und plötzlich stand ich direkt vor John Lennon. Ich sagte, John, würdest du mein Album signieren? Und er sagte, klar. Er schrieb seinen Namen, John Lennon, und darunter 1980. Dann sah er mich an und fragte, ist das alles? Möchtest du sonst noch etwas?
And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, is that all? Do you want anything else?
Dieser Moment wirkt heute fast surreal, weil Lennon hier genau das tut, was man von ihm erwartet. Freundlich sein, geduldig sein, nahbar sein. Chapman selbst sagt später sogar ausdrücklich,
er war übrigens kein Heuchler. Er war sehr geduldig und sehr freundlich.
Aber trotzdem ändert genau das nichts mehr. Lennon fährt danach ins Studio, Chapman aber bleibt vor dem Dakota. Stundenlang, fast wie eingefroren zwischen Zweifel, Leere und Entschlossenheit. Später erzählt Chapman, ein Teil von ihm habe damals noch gehofft, irgendwas könne ihn von der Tat abbringen. Er bittet andere Fans zu bleiben, spricht mit Menschen vor dem Gebäude, versucht irgendwie nicht allein zu sein. Am Abend kehren John Lennon und Yoko Ono schließlich zurück. Gegen kurz vor 11 hält ihr Wagen vor dem Dakota.
Ich wusste, dass das sein Wagen war und ich sagte mir, das ist es jetzt und stand auf.
Yoko Ono steigt zuerst aus. John Lennon folgt mit einigem Abstand.
John was far behind, say 20 feet, when he got out. I nodded to Yoko when she walked by me. John came out and he looked at me and I think he recognized, here's the fella that I signed the album earlier.
Ich nickte Yoko zu und sie ging an mir vorbei. John kam heraus und ich glaube, er erkannte mich wieder als den Typen, dessen Album er früher unterschrieben hatte. Er ging an mir vorbei. Ich machte 5 Schritte Richtung Straße, zog meinen Charter Arms Revolver Kaliber .38 und schoss 5-mal auf seinen Rücken. Er ahnte nichts. Larry, es ging alles sehr schnell. Es war schrecklich.
John Lennon taumelt noch ins Gebäude hinein, bricht im Eingangsbereich dann aber zusammen. Polizisten bringen ihn wenig später ins Roosevelt Hospital und dort erklären Ärzte ihn noch in derselben Nacht für tot. Mark David Chapman dagegen flieht nicht. Er bleibt einfach vor dem Dakota stehen, lässt sich verhaften. Nicht triumphierend, nicht erleichtert, sondern wie aus der Szene gefallen. Später beschreibt er genau diesen Bruch.
What happened before the shooting, before I pulled the trigger and after, were two different scenes in my mind. Before, Everything was like dead calm. And I was ready for this to happen. I even heard a voice, my own, inside of me say, do it, do it, do it. You know, here we go. And then afterwards, it was like the film strip broke. I fell in upon myself.
Vorher war alles vollkommen ruhig und danach war es, als würde der Film reißen. Ich fiel komplett in mich zusammen. Ich stand unter Schock.
And he's crying and he's grabbing my arm and he's shaking my arm and he shot the gun right out of my hand.
Die Fantasie, die vorher alles geordnet hatte, zerbricht in diesem Moment, in dem sie Wirklichkeit wird. Und vielleicht liegt genau darin die eigentliche Tragik dieses Falls, denn Mark David Chapman erreicht in dieser Nacht fast alles, wonach er sich so lange gesehnt hatte. In seiner Logik bestraft er Lennon für dessen vermeintlichen Verfehlungen, für die Widersprüche, für die Enttäuschung, die letztlich ja nur in Chapmans Kopf existierten, die er aber als Verrat an dem Bild interpretiert, das er selbst geschaffen hat. Und genau darin steckt die verstörende Logik dieses Mordes. Chapman erschießt Lennon nicht trotz seiner Bewunderung, sondern gerade wegen ihr. Und er selbst bekommt dadurch endlich diese Aufmerksamkeit, Bedeutung und Sichtbarkeit, die er immer vermisst hat. Nur um unmittelbar danach festzustellen, dass nichts davon die Leere in ihm beenden wird. Stattdessen stirbt einer der berühmtesten Musiker der Welt. Ein Mann, den Millionen Menschen nie persönlich getroffen haben und dem sie sich aber trotzdem seltsam nahe fühlten. Lennon war auch nach New York gezogen, weil er hier fast normal leben konnte, sich frei und nahbar fühlen konnte, ohne ständig von Bodyguards abgeschirmt werden zu müssen, wie noch daheim in England. Und genau deshalb erschüttert dieser Mord die Welt weit über die Musikwelt hinaus, weil hier nicht einfach nur ein Star getötet wird, sondern auch eine Illusion. Die Illusion, dass Prominente ihren Fans einfach nah sein können, ohne Angst vor ihnen haben zu müssen. Nach Lennons Ermordung verändert sich das Verhältnis zwischen Stars und der Öffentlichkeit grundlegend. Autogramme, wartende Fans vor Hotels, Begegnungen am Bühneneingang, all das wirkt plötzlich anders, weil ab diesem Moment klar ist, Bewunderung schützt nicht vor Gefahr. Und ein Fan kann sich im Extremfall genau gegen den Menschen wenden, den er eigentlich liebt. Der Mord an John Lennon zeigt, wie gefährlich es werden kann, wenn Menschen öffentliche Figuren nicht mehr als echte Menschen wahrnehmen, sondern nur noch als Projektionsflächen für Hoffnung, Wut, Sehnsüchte, Orientierung oder eben auch den eigenen Wunsch nach Bedeutung. Und vielleicht ist genau deshalb auch dieses letzte Bild so unheimlich. John Lennon unterschreibt seinem späteren Mörder am Nachmittag noch geduldig ein Album und erkennt nicht, dass der Mann vor ihm längst nicht mehr John Lennon sieht, sondern nur eine Figur, die in seiner eigenen inneren Geschichte eine Rolle spielt. Die Nachricht von John Lennons Tod verbreitet sich in dieser Nacht in rasender Geschwindigkeit um die Welt. Radiosender unterbrechen ihr Programm. Vor dem Dakota versammeln sich innerhalb weniger Stunden tausende Fans. Menschen weinen auf offener Straße. Viele können nicht begreifen, dass einer der berühmtesten Menschen der Welt plötzlich tot sein soll.
Es ist wie ein Todesfall in der eigenen Familie.
John Lennon, erschossen von einem Mann, der ihn verehrt hatte. Von einem Fan, der dafür bis heute im Gefängnis sitzt. Und genau deshalb bleibt dieser Fall so verstörend. Bis heute, denn der Mord an John Lennon erzählt eben nicht nur von Gewalt, sondern auch von Projektion. Chapman kannte Lennon nicht persönlich, aber er glaubte ihn zu kennen und sah in ihm nicht mehr den Menschen, sondern nur noch sein eigenes Bild von ihm. In das er seine eigenen Sehnsüchte, seine eigene Leere projizierte, das für ihn die Antwort auf seine eigenen Fragen liefern sollte. Und als dieses Bild mehr und mehr zerbrach, machte er Lennon dafür verantwortlich. Das ist der Kern dieses Mordes. Chapman tötete keinen Feind, er tötete ein Idol, das seiner Vorstellung nicht mehr entsprach. Und genau darin liegt eben auch die Aktualität dieses Falls und auch seine Warnung. Denn Stars sind keine Stellvertreter für unser eigenes Leben, keine moralischen Besitzstücke, keine Projektionsflächen, die erfüllen müssen, was wir in sie hineinlegen. Sie bleiben Menschen. Und vielleicht ist es genau das, was Mark David Chapman am Ende nicht mehr sehen konnte oder wollte. John Lennon war nie ein Heiliger, nie ein perfektes Symbol, sondern immer ein Mensch mit Widersprüchen, Schwächen, Wärme, Härte, Fehlern und an diesem Abend einfach nur ein Mann, der nach Hause wollte.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch
und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Er war 38 Jahre alt und eigentlich längst aussortiert. Und dann tanzt Roger Mia plötzlich an einer Eckfahne in Bari. Mit einem Hüftschwung wird der Stürmer aus Kamerun zur Ikone des WM-Sommers 1990. Mila führt Kamerun als erstes afrikanisches Team ins WM-Viertelfinale. Verzückt die Fußballwelt mit Spielfreude, mit Leichtigkeit und einem Jubel, der bis heute unvergessen ist. Und 4 Jahre später schreibt er mit 42 Jahren sogar noch einmal WM-Geschichte. Roger Mia, der Mann, der die WM zum Tanzen brachte, in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.